zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Wir haben jetzt zwei sehr spannende Vorträge gehört, die uns sehr viel Input gegeben haben, sehr viel zu nachdenken. Vielen lieben Dank schon mal Ihnen beiden für die vielen Anregungen. Wir haben tatsächlich schon die eine oder andere Frage bei Frag jetzt bekommen. Ich würde tatsächlich zwei Fragen hier schon mal zusammenfassen. Sie beide haben verschiedene Stichworte gebracht, wie Behutsamkeit, Bereitschaft zu Kompromissen, keine Neiddebatten, Kultur der wechselseitigen Achtung. Vor diesem Hintergrund die Frage: Wie kann man Ihrer Meinung nach die Anliegen heutiger und zukünftiger Generationen berücksichtigen, ohne beide gegeneinander auszuspielen? Und dies vielleicht noch kombiniert mit der Frage: Wie kann man zukünftige Generationen und deren Anliegen überhaupt berücksichtigen, wenn es sie noch gar nicht gibt und man nicht weiß, was sie tatsächlich brauchen?
Der Ansatz war ja zu sagen, wir wissen nicht genau, wie zukünftige Generationen sein werden, welche Präferenzen, würde man jetzt ökonomisch sagen, die haben werden. Ja, vielleicht wollen die alle zurück in den Wald und ganz bescheiden leben. Das wissen wir einfach nicht. Das müssen wir aber auch nicht wissen, sondern dieser Grundfähigkeitenansatz, die Stärke liegt da drin, dass der sagt, ganz egal, wie die leben wollen, was wir denen bereitstellen müssen, sind die Fähigkeiten, das selber entscheiden zu können. Und da kann man dann, das habe ich jetzt sehr allgemein gemacht, aber da kann man dann schon eine ganze Menge zu sagen. Ja, dazu gehört sicherlich eine stabile Wirtschaft dazu, dazu gehört Frieden dazu, dazu gehört ein gutes Gesundheitssystem dazu, dazu gehört aber eben auch ein faires Bildungssystem dazu, da gehört sozusagen Mobilität dazu, wenn wir einerseits einen Arbeitsmarkt haben, der von uns sehr viel Flexibilität verlangt, brauchen wir andererseits auch ja ein Schienennetz und sozusagen überhaupt ein Mobilitätsangebot, das A, für alle erschwinglich ist und B, gut funktioniert. Ja. Und da sieht man dann, dass dort Investitionsaufgaben getätigt werden müssen. Jetzt die Philosophie schwebt sehr darüber und dann ist es so, dass wir mit dem Problem konfrontiert sind, dass zum Beispiel das Deutschlandticket so ein Gießkannenprinzip darstellt. Ja, also da kriegen dann sehr viele Leute, ich kann mir das auch kaufen, obwohl ich natürlich in meinem Budget Mobilität gar keine so große Rolle spielt. Meistens kriege ich das eh bezahlt von der Katholischen Akademie oder so. Ja, ja. Und dann denke ich mir auch, warum wird mir das angeboten gewissermaßen? Aber das setzt dann schon eine Gerechtigkeitsperspektive voraus. Und da sehe ich im Moment eine große Schwierigkeit, wie drehen wir den Diskurs um? Keine Neiddebatte, keine Panikmache finde ich natürlich auch gut. Das Problem, mit dem wir als Akademikerinnen, die durchaus auch unterschiedliche Meinungen haben, aber eben in diesem sozusagen reflektierten Duktus darüber diskutieren wollen, ist, dass wir nicht diejenigen sind, die die Neiddebatte oder den Neid oder auch die Panik sozusagen in die Welt bringen, sondern wir sind damit konfrontiert. Und das ist dann für mich die schwierige realpolitische Frage, wie gehen wir denn damit um, wenn das da ist? Und bei der Neiddebatte würde ich ja denken, haben wir eben das Problem, dass auch Gruppen, die sagen könnten, ich sag mal Beamte wie ich, ja, also wenn bei uns jetzt so ein bisschen gekürzt wird, wäre das wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass wir sparen müssen, ein Teil des Pakets, ja. Aber ist ja klar, was dann passiert, wenn das losgeht, ja. Und vor dem Hintergrund der Macht der Beamten ist auch relativ klar, dass das einfach nicht passieren wird. Das heißt, die Neiddebatte, das Problem dabei ist, dass immer alle sozusagen ihren erreichten Status erhalten wollen und die anderen es sind, die bezahlen sollen. Und dann ist es plötzlich realpolitisch so, dass es nur noch an der politischen Macht hängt. Und das ist aus einer gerechtigkeitstheoretischen und wahrscheinlich auch aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive eben nicht das, was man vernünftigerweise wollen würde.
Ja, vieles von dem kann ich natürlich zustimmen, sehe ich sehr ähnlich. Ich glaube, wir müssen aber vor allen Dingen auch im Blick behalten, dass bei vielen dieser Debatten sozusagen die Tragweite sich nicht klar gemacht wird. Ich meine, wir haben ja die Debatten um die Superreichen oder um die Erbschaftssteuer, aber man muss sich auch mal klar machen, über was reden wir denn eigentlich auch finanziell gesehen. Also wenn wir mal von ausgehen, ich glaube, wir haben so 500, 600 Milliardäre vielleicht in Deutschland und wenn die vielleicht im Durchschnitt 10 Milliarden haben, was wahrscheinlich völlig zu hoch gegriffen ist, dann kommen wir vielleicht so auf 50 Milliarden. Daten, die wir sozusagen dort zur Verfügung hätten, überhaupt, wenn man das gesamte Vermögen dieser Milliardäre nehmen würde. Und das wäre sozusagen einmal das BIP ungefähr. Ne? Wir sind ungefähr bei 4.000 Milliarden, 4 Billionen ungefähr ist das Bruttoinlandsprodukt groß. Und man muss sich natürlich überlegen, was dann der Effekt wäre für diejenigen, die möglicherweise enteignet oder sehr hoch besteuert werden würden, was das für einen Effekt darauf hätte, auf Innovation, auf Kreativität, auf Unternehmertum. Das heißt nicht, dass ich hier das hohe Lied, Finger weg von den Unternehmern, jeder muss einen Teil tragen, aber muss sich eben klar machen, dass wir strukturelle Probleme nicht dadurch lösen können, dass wir einmal Lösungen suchen. Hier mal die Superreichen besteuern, hier mal eben einen bestimmten Fonds auflegen oder hier mal dies oder jenes machen. Sondern wir müssen überlegen, was sind dauerhafte und tragfähige Lösungen. Ich glaube, das ist eben das, glaube ich, was für unsere Debatte tatsächlich eben auch braucht. Dass wir gucken müssen, viele Sachen, die wir haben, sind Daueraufgaben und dafür müssen wir eben auch dauerhafte Lösungen finden. Also bei der ökologischen Transformation, das ist eine Daueraufgabe. Das wird uns die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre begleiten und die können wir nicht sozusagen durch Notfallprogramme lösen. Wie gesagt, anders, und da sind wir, glaube ich, einer Meinung, sind Infrastrukturprojekte und sind Verteidigungsausgaben. Aber bei vielen anderen Sachen müssen wir einfach Lösungen finden, die dauerhaft sind. Und vielleicht noch einmal zurückgehend an den Anfang, die Frage der Generationengerechtigkeit. Ich glaube, es ist ja auch nicht so, und das muss man sich auch immer klar machen, nicht die eine Generation stirbt und dann kommt eine neue Generation, sondern wir haben ja immer überlappende Generationen. Also die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich auch jüngere Menschen als sich selbst. Und das heißt, wir kennen ja schon die nachfolgenden Generationen. Also ich habe meine Kinder bereits kennengelernt, nicht? Und von daher habe ich natürlich auch ein gewisses Interesse daran, dass sie auch ein gutes Leben führen können. Nicht? Wir sind in einer katholischen Akademie, deswegen muss man zumindest mal einen katholischen Sozialethiker auch zitieren, Oswald Fennell Bräuning, der gesagt hat, Generationen schließen keine Verträge, Generationen üben Solidarität. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir alle natürlich mit einem gewissen prä- und solidarischen Verhalten auch tatsächlich eben an diese Debatten herangehen. Also ich glaube, wir brauchen sachliche Debatten, wir müssen uns über Strukturen Gedanken machen und wir müssen klar machen, dass wir natürlich ein gewisses solidarisches Verhältnis bereits haben. Ich mache noch einen konkreten Vorschlag, dann bin ich auch fertig. Wir haben untersucht und ich glaube, das macht sehr viel Sinn, dass wir eben ein stellvertretendes Wahlrecht der Eltern für die Kinder einführen würden. Das würde politisch gar nicht so viel ändern, manchmal kann man empirisch zeigen, aber es würde ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das Prinzip One Man, One Vote, wie wir es üblicherweise in Demokratien haben, eben für alle Bevölkerungsgruppen gilt, eben auch für diejenigen, die vielleicht noch nicht so die Vernunft ausgebildet haben, das selbstständig zu nutzen, aber es würde, glaube ich, ein Gefühl dafür geben, wie wichtig genau diese Themen sind und dass auch diese Personen eben auch jetzt schon Rechte haben, die aber an dieser Stelle sie noch nicht selbst wahrnehmen, wie bei ganz vielen anderen Dingen auch. Die Schulwahl übernehmen die Eltern, das machen nicht die Kinder selbst, sondern das machen die Eltern und man wächst in die Verantwortung rein. Und ich glaube, das wäre eine Maßnahme, um konkret auch nach außen zu signalisieren, uns sind die Rechte von Kindern genauso viel wert wie eben die Rechte der über 18-Jährigen oder der Debatte, die wir jetzt haben, der über 16-Jährigen.
Wollten Sie noch antworten?
Zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube auch, dass durch eine Erbschaftssteuer und eine Vermögenssteuer jetzt diese gewaltigen Aufgaben, die vor uns liegen, nicht geklärt werden. Ich glaube eben, dass es aber auch intergenerational eine Solidaritätsfrage ist. Und mein Argument an der Stelle wäre zu sagen, dass eine andere Strukturierung des Steuersystems insgesamt die Bereitschaft, den sozusagen fairen Anteil zu leisten, erhöhen würde und man das gewissermaßen durch die Gesellschaft durchdenken muss. Und das machen wir im Moment nicht. Deswegen glaube ich aber auch, dass so etwas wie nur auf die Superreichen gehen problematisch ist, ja, weil das wiederum dafür sorgt, dass dann die Beamtinnen sagen, ja, wir sind doch gar nicht das Problem, die Superreichen sind es. Und das finde ich auch hochproblematisch. Ich glaube, wir müssen schon aber auch darüber nachdenken, wie ein Steuerregime ausschauen könnte, das dem Problem gerecht wird. Und das mit der sozusagen mit den überlappenden Generationen, das ist natürlich auch eine philosophische Position, jetzt also gehe ich nochmal auf die philosophische Ebene. Das hat so ein bisschen das Problem, dass man das nicht endlos in die Zukunft denken kann. Sondern wird so gesagt, zwei oder drei Generationen überlappen sich und dann kriegt man gerechtigkeitstheoretisch das Problem der Atomenergie als Gerechtigkeitsproblem, welches Ergebnis man dann auch immer am Ende bevorzugt, nicht mit rein. Ne? Weil das ist dann so weit in die Zukunft gedacht. Und wenn wir zurückdenken, ist es auch so, dass wir dann sagen würden, naja, wenn man das nur überlappend macht, kein Wunder, dass die Leute in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gesagt haben, Klimawandel, das 2050 oder so. Ja? Also, dass wir im Nachhinein sehen können, wir brauchen auch da in der Zukunftsgerechtigkeit die langfristigere Perspektive. Weil die eigenen Kinder kennt man noch, dann lernt man vielleicht auch noch deren Kinder kennen, aber deren Kindeskinder, ne, die sind einem dann egal.
Der Begriff Tragfähigkeit ist vorhin gefallen, tragfähige Lösung. Demokratie lebt ja von der Aushandlung und Umsetzung von Kompromissen und ist derzeit ein für weite Teile der Gesellschaft, wir haben es gerade gehört, es gibt verschiedenste Interessen, ist denn derzeit ein für weite Teile der Gesellschaft tragfähiger Kompromiss realistisch?
Auch keine ganz leicht zu beantwortende Frage. Ich glaube, der eine Punkt ist wirklich ganz wesentlich, dass wir tatsächlich den Begriff des Kompromisses wieder auch in den Vordergrund stellen und den wirklich stark machen, dass es eben nicht so sehr, vielleicht auch anders als zumindest oft die deliberative Demokratietheorie verstanden wurde, dass es um Konsens geht. Ich muss keinen Konsens über alle Fragen mit Ihnen hier haben, aber es wäre gut, wenn wir zumindest zu Kompromissen können würden, von denen ich dann sagen würde, naja, ist nicht so ganz meine Perspektive, aber wenn du bereit bist, mir an der Stelle entgegenzukommen, komme ich dir an der Stelle auch entgegen. Ich glaube, wir müssen genau diese Kompromisse finden, wie wir es bei dieser Ampelkoalition auch nur zum Teil feststellen konnten. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr hohes Gut und da müssen wir bereit sein, eben auch nicht zu meinen, und da fasse ich mich an die eigene ökonomische Zunftnase, nicht, dass wir meinen, wir haben sozusagen das Problem gelöst und wir wissen, wie es denn richtig wäre. Ich glaube, wie es denn richtig wäre, ist ein schlechter Ansatz für gute Politik, weil gute Politik braucht eben die Notwendigkeit, die Menschen tatsächlich mitzunehmen und ihnen das Gefühl zu geben, und die Menschen hat sich jetzt auch schon wieder so um drüber an, sondern dass wir uns alle gegenseitig mitnehmen und bereit sind zu sagen, ja, wir müssen auch bereit sein, bestimmte Schritte zu machen. Und was wir im Moment erleben, und darauf spielen Sie ja sicherlich auch an, die Situation in Ostdeutschland, ist eben das Gefühl, dass hier mehrere Generationen das Gefühl hatten, eben nicht mitgenommen zu werden. Ob tatsächlich die Ausgrenzung so dramatisch ist, sei dahingestellt, ob die jeweilige wirtschaftliche Situation für alle Teile so dramatisch ist, sei dahingestellt. Aber was ganz offensichtlich real ist, dass man das Gefühl hat oder dass viele das Gefühl haben, nicht Teil dieser Gesellschaft zu sein, also in gewisser Weise exkludiert zu sein, und daraus eben auch ein gewisses Protestverhalten entsteht. Also zu fragen, wie gelingt es uns, Menschen das Gefühl zu geben, Teil dieser Gesellschaft zu sein, ist, glaube ich, ganz wesentlich, wenn es uns gelingen will, eben tragfähige Lösungen zu finden. Also das, was ich am Ende mit der sozialen Irenik meinte, mit diesem sozialen Zusammenhalt. Das klingt immer so ein bisschen, zumindest für einen Ökonomen, so nach sozialer Soße. Wir müssen irgendwie auch noch schön zu sozialen Zusammenhalt haben. Aber was man eben zeigen kann, dass eben sozialer Zusammenhalt eine ganz wesentliche Komponente auch für wirtschaftliche Performance ist. Also wir machen gerade eine größere Studie bei mir am Institut, wo wir genau dem empirisch nachgehen. Und was man eben empirisch zeigen kann, gibt es noch gar nicht so viele Studien zu, was man empirisch aber zeigen kann, dass es ein hohes Maß an Korrelation zwischen wirtschaftlicher Performance und sozialen Zusammenhalt gibt. Also Länder, die ein hohes Maß an sozialen Zusammenhalt haben, haben auch meistens eine gute wirtschaftliche Performance. Und Länder, die eine gute wirtschaftliche Performance haben, haben oft auch ein hohes Maß an sozialer Zusammenhalt. Und was wir sehen, ist eine Korrelation, noch keine Kausalität, aber es hängt offensichtlich zusammen. Und wir müssen, glaube ich, wieder lernen, dass diese Dinge wie sozialer Zusammenhalt und Ähnliches eben etwas ist, was ganz wichtig ist. Nicht nur, damit wir uns wohlfühlen, damit es schön kuschelig ist, sondern dass das soziale Zusammenhalt ein harter ökonomischer Fakt ist. Und wenn wir den einbußen, werden wir, natürlich nicht kurzfristig, Zusammenhalt eingebußt und dann ist die Performance dahin, aber mittelfristig werden wir ein Problem sehen, und ich glaube, das ist das, wo die USA im Zweifel auch darauf zusteuern, dass das eben auch wirtschaftliche Konsequenzen haben wird.
Ja, dem kann ich viel abgewinnen, und ich finde auch diese Korrelation zwischen Performance und Zusammenhalt total spannend. Meine Intuition wäre, dass das Wechselwirkungscharakter hat, und deswegen betone ich jetzt die andere Seite, nämlich dass Kompromissfähigkeit überhaupt auch erst Tragfähigkeit voraussetzt. Also sozusagen, um kompromissbereit zu sein, müssen die Menschen den begründeten Eindruck haben, in einer Gesellschaft zu leben, die sie trägt. Und dort sehe ich eine große Herausforderung, gewissermaßen im Anschluss an die, ich jetzt einfach mal ins Boot hole, frühe kritische Theorie à la Adorno, Horkheimer und Fromm, die in ihrer Analyse des Geschehens der Weimarer Republik ja nicht so sehr die ökonomische Seite beleuchtet haben, sondern die gesellschaftspsychologische, und eben diese massive Tiefenangst, die zu anomischen Erscheinungen geführt hat, bei den Menschen beobachtet haben. Und das, denke ich, ist etwas, was man mit einfaktorieren muss. Also diese massive Angst, also diese massive Zukunftsangst und eben den Eindruck, nicht in einer Gesellschaft zu leben, die einen trägt und jetzt nicht aufhängt in so einem sozialen Netzwerksinne, sondern eher in so einem Fähigkeiten-Sinne, die mir die Fähigkeiten gibt, mich zu entfalten, in so einem positiven Selbstentfaltungssinne. Und dort sehe ich eine Herausforderung. Und die Frage ist quasi, wie kriegen wir die Spirale los, dass eben die Menschen denken, jetzt beispielsweise in Ostdeutschland, aber es ist ja nicht nur da so, es ist ja an vielen anderen Orten auch so, okay, diese Gesellschaft trägt mich in dem Sinne, dass sie mir dabei hilft, mich entfalten zu können und dass meine Kinder sich werden entfalten können. Das ist ja auch eine wichtige Perspektive der intergenerationalen Gerechtigkeit. Sehr viel Wut und Ärger entlädt sich ja darüber, dass sozusagen man den Eindruck hat, ich habe für meine Kinder hier hart gearbeitet und die können gar nicht mehr sozusagen die Früchte tragen. Ja, das war so alles umsonst, alles psychologischer Faktor. Und dass da sozusagen eine Erzählung entsteht, okay, doch da geht's vorwärts, um dann auch wieder Kompromissbereitschaft herzustellen und darüber dann aber auch wieder mehr Tragfähigkeit herzustellen. Und das ist, glaube ich, sozusagen, also wenn ich da, dann wäre ich Politikberater, wenn ich wüsste, wie das geht.
Ja, wunderbar, danke schön. Gibt es hier im Saal eine Frage? Ja.
Guten Abend, Elena Weigel. Ich habilitiere mich an der Universität Augsburg. Ich bin Juristin und ich habe bisher geforscht zur Rechtmäßigkeit von den europäischen Schulden, die 2020 unter dem Titel Next Generation EU eingeführt wurden. Sie haben, Herr Neuhäuser, Sie haben gerade die Früchte angesprochen, die die nächste Generation tragen soll aus einer persönlichen Entscheidung. Aber also dieses Schuldenprojekt auf europäischer Ebene ist auch darauf angelegt, dass die nächste Generation zwar die Lasten trägt, aber auch die Früchte davon tragen soll. Und meine Frage an Sie beide wäre, Herr Goldschmidt, wenn Sie Ihren Vortrag in 20 Jahren nochmal so halten würden und diese Grafik zeigen mit den verschiedenen historischen Ereignissen, die in den letzten 70 oder 100 Jahren passiert sind, und Sie auf den Einschnitt oder das Ereignis schauen, europäische Schulden haben sich etabliert oder wurden erstmals eingeführt. Was denken Sie, wie wird es eine Entwicklung auslösen? Hat es einen Einfluss, in welche Richtung? Und Herr Neuhäuser, wenn wir uns überlegen, dass man den Gerechtigkeitsgedanken durch Staatsfinanzierung auf Europa ausweitet, denken Sie, es ist eine Chance, dass man diesen Gedanken auf 500 Millionen Menschen bezieht? Oder ist es schon schwierig genug, das in einem kleinen Rahmen durchzusetzen? Ist das eine Chance oder ist es eher eine Schwierigkeit?
Dankeschön für die Frage. Wollen Sie anfangen?
Auch das ist keine ganz leichte Frage. Da kann man eigentlich nur mit Karl Valentin antworten. Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Und keine Ahnung, was ich in 20 Jahren, üblicherweise halten Professoren auch in 20 Jahren noch genau den gleichen Vortrag und sagen, naja, das andere haben wir alle noch gut erlebt. Aber ich halte es natürlich schon für schwierig, sozusagen auch Schulden zu vergemeinschaften. Wir sehen ja auch, wie schwierig auch eben die Haushaltsdisziplin gerade auch in Europa ist. Wir sehen, welche Schwierigkeiten wir haben, dass wir bestimmte Entwicklungspfade dann möglicherweise auch abschneiden. Wir sehen es bei der Kohäsionspolitik beispielsweise, die vergleichsweise ineffizient ist und aber ein Großteil, ein Drittel des EU-Budgets ausmachen. Von daher, ich meine, wenn wir schon sehen, wie schwierig es ist, auf nationaler Ebene wirklich zu guten Schuldenregelung zu kommen, glaube ich eben, dass es problematisch ist, das eben auf europäischer Ebene im Zweifel fortzusetzen, auch wenn es sozusagen gut gemeint ist. Das ist so ähnlich wie ja mit dem Gedanken des Generationenkapitals, das momentan ja auch diskutiert wurde im Umfeld des Rentenpaket 2. Also Wetten auf die Zukunft sind halt schwierig, ne? Und ich glaube, viel entscheidender ist es wirklich, ein gewisses Maß an Priorisierung darzulegen. Ich weiß, das klingt immer unsympathisch, ne? Aber vielleicht hilft manchmal das kalte Herz des Ökonomen, dazu kühlen Kopf zu bewahren. Und ich glaube, im Moment müssen wir wirklich viel mehr darüber nachdenken, nicht wie können wir und an welcher Stelle müssen wir überall Geld ausgeben. Wie gesagt, ich nehme nochmal extra heraus die Verteidigungsausgaben und die Infrastruktur, weil das sehr konkrete, punktbezogene Dinge sind. Aber wir müssen natürlich, was Transformation angeht, was eben auch Ausbau von Digitalisierung und Ähnliches mehr, was auch Bildungspolitik aus meiner Sicht angeht, das muss tragfähig sein. Ich benutze den Begriff nochmal tragfähig in dem Sinne, dass sie eben fiskalisch sauber gerechnet sind. Weil ich meine, wie gesagt, auf Dauer mehr Schulden machen, wird eben eher die nächsten Generationen mehr belasten und würde aus meiner Sicht tatsächlich einen Bruch mit einer zumindest Generation Solidarität darstellen.
Ja, ich finde die Abwägungsfrage natürlich auch total schwierig. Das zeigt sich auch einfach, ne? Und deswegen ist es ja so, dass die Staatskunst auch eine Kunst und keine Wissenschaft ist. Also man braucht auch das Fingerspitzengefühl, zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung zu fällen. Und das gerade auf der EU-Ebene finde ich das tatsächlich auch wahnsinnig schwierig, wenn man versucht, alle Faktoren mit zu berücksichtigen. Denken wir daran, dass es wieder Krieg in Europa gibt. Ja, denken wir uns jetzt einfach mal das Szenario, sozusagen einige Länder wären ausgetreten aus dem Euro, die EU wäre nicht mehr so sozusagen verbunden, wie sie es ist. Welchen Effekt hätte das gehabt? Ja, denken wir uns eine EU, die auseinanderbricht, aber auch über den Schuldenstreit. Ja, was macht das dann auf der Ebene mit Europa? Ursprünglich war ist Europa ein Friedensprogramm. Ja, und dann ist die Frage, sozusagen, wie viel darf uns dieses Friedensprogramm kosten, auch vor dem Hintergrund, dass jetzt, Sie haben es ja am Anfang kurz angesprochen, ja, die sozusagen indirekte Staatsfinanzierung und damit die schleichende Aufweichung der Verträge, sozusagen so eine Art gewohnheitsrechtliche Fortbildung dessen, was da eigentlich mal vertraglich vereinbart war, mit sich bringt. Was machen wir jetzt vor dem Hintergrund, dass andere EU-Länder nicht die sozusagen Schuldendisziplin an den Tag legen, wie das in Deutschland gerne machen möchte? Ja, wie geht man mit diesen Problemen um? Ich denke, am Ende kommen wir auf der EU-Ebene um da eine noch viel stärker gemeinsame Finanzpolitik nicht herum. Und letztlich läuft das meiner Ansicht nach, also wenn Sie es mich ganz konkret fragen, ein Bundesstaat EU unausweichlich. Ja, ich sehe keine andere Möglichkeit, eine kluge makroökonomische Politik und die Friedenssicherung gleichzeitig zu schaffen in der Zukunft. Sodass sozusagen der einzige Weg aus der Krise, die wir dort erleben und die Widersprüche, mit denen wir konfrontiert sind, der sehr, sehr mutige Schritt nach vorne wäre. Ja. Ob die Bevölkerung bereit sind, das mitzugehen, das ist natürlich vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Wahllagen eine ganz, ganz schwierige. Aber vielleicht ist es eben so, das ist sozusagen die letzte Hoffnung des Camuschen Philosophen, der sozusagen der nicht verzweifeln möchte, sondern so sisyphusartig immer dagegen ankämpfen möchte, zu sagen, okay, wenn wir sozusagen so mutige Schritte nach vorne gehen, vielleicht schöpfen die Menschen dann ihre Hoffnung und wenden sich ab sozusagen von der autoritären Versuchung, wenn ich das so ausdrücken darf, und dann hat das Projekt Europa eine Zukunft. Aber dann würde ich auch sagen, dann brauchen wir auf europäischer Ebene auch eine kluge Haushaltsdisziplin, ne? Plus dem Versprechen, und das wird dann aber auch wieder teurer, einer Umverteilung, um alle dazu fähig zu machen. Denn die, ja, sozusagen Volkswirtschaften, die sozusagen auf das Schuldenmodell gesetzt haben, die haben halt auf das Schuldenmodell gesetzt. Ja, die müssen dann auch umsteuern. Denen muss man auch dabei helfen. Aber dabei belasse ich es.
Da muss ich aber einmal kurz beherzt widersprechen, weil ich das absolut anders sehe. Ich glaube, dass es in der jetzigen Situation in keinster Weise umsetzbar ist, wenn man auch sieht, wo die Probleme in den jeweiligen Haushalten liegen. Oder wir haben es eben bei Deutschland gesehen, wie viel Geld sozusagen im Bereich Arbeit und Soziales fließt. Das sind natürlich von Land zu Land sehr unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Strukturen, auch sozialstaatliche Traditionen. Und zu sagen, naja, wir lösen das mit einer gemeinsamen makroökonomischen Steuerung, da wäre ich doch sehr, sehr vorsichtig, weil die Probleme ja gerade in den Bereichen liegen, die sehr nationalstaatlich geprägt sind und jetzt nicht unbedingt, ne, eine gemeinsame Verteidigungspolitik, dagegen könnte niemand was haben. Aber wie gesagt, die Probleme in den Sozialversicherungssystemen sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Und da, glaube ich, auf eine Vergemeinschaft zu setzen, würde ich zumindest für keine geeignete Lösung jedenfalls konkret halten. So schön der Gedanke wäre, ein einheitliches Europa anzugehen, aber ich glaube, ganz konkret löst das nicht unsere jetzigen Probleme.
Wollen Sie noch mal kurz?
Ja, ich sehe halt nicht, wie man sonst aus dem Problem rauskommt, dass wir auf der EU-Ebene halt Staaten haben, die über die Zentralbank, die europäische, massiv eine Verschuldung vorantreiben und andere Staaten, die das nicht tun. Und jetzt die politische Mehrheit auf der EU-Ebene, die sagt, dann machen wir es auf der ganzen EU-Ebene gar nicht mehr. Die sehe ich halt auch nicht. So dass dieser Widerspruch meiner Ansicht nach bestehen bleibt und auch an der Stelle es so ist, dass sozusagen sich die Probleme potenzieren.
Naja, wie ich meine, die Älteren erinnern sich, wir hatten einen Stabilitäts- und Wachstumspakt, ne, wo man eigentlich klare Regeln festgelegt hat, was Verschuldung angeht. Es ist halt nicht durchsetzbar. Ne? Und warum es, wenn wir jetzt das vergemeinschaften, warum das plötzlich durchsetzbar werden sollte, sei dahingestellt. Und noch über die sinnische These, dass manche da sozusagen frei segeln, das müsste man auch nochmal diskutieren. Aber natürlich ist es ein wesentliches Problem. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung, dass wir sehr unterschiedliche Verschuldungsquoten haben, die natürlich aber eben dann, wenn wir das im Prinzip versuchen, irgendwie zu bereinigen, natürlich eben gerade auch wieder Ungerechtigkeiten hervorbringen werden.
Ich habe ein paar Stichworte. Und zwar, wenn ich mich über Staatsschulden informieren möchte, dann heißt es im Internet immer, diese Schulden in dieser Größenordnung, wie billionenfach, werden nicht zurückgezahlt, sie werden umgeschult, in Anführungszeichen. Der zweite Punkt ist, wegen Schulden, für mich sind ganz bedeutende indirekte Schulden, die reduzierten Ressourcen und Klimaaspekte innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Und dann wegen der EZB, warum kann sie nicht mehr dosiert Geld ausschütten, weil es doch nur digitales Geld ist, in den Computer eingetippt. Ja? Und wegen Nullwachstum. Nullwachstum bedeutet immer noch bei BMW 1 Million Auto pro Jahr.
Ich meine, es sind sehr, sehr viele verschiedene Aspekte. Ich glaube, darüber, inwieweit die EZB einfach sozusagen mehr Geld bereitstellt, darüber gab es ja lange eine Debatte. So vor 5 Jahren war die besonders intensiv geführt, um die Modern Monetary Theory, dass es eben im Prinzip eigentlich keine Beschränkungen mehr geben sollte bei dem in den Kreislauf bringen von Geld durch die EZB. Alles, ne, alle ernstzunehmende Ökonomen sehen, aber würden heute sagen, dass wir ja sehen, auch durch den Anstieg von Inflation, dass genau dieser Mechanismus eben gerade nicht funktioniert, sondern wir uns massive Probleme einkaufen bei einer fehlenden Haushaltsdisziplin, auch bei einer fehlenden Disziplin, was die Geldpolitik angeht, dass wir massive Probleme, Inflationsprobleme bekommen werden. Also von daher ist das zumindest nicht unbedingt der ökonomische Mainstream, muss man ja auch nicht folgen, aber viele spricht dafür, dass eben die Ausweitung der Geldmenge auch weiterhin zu massiven Problemen führt. Und die historischen Beispiele, die eben ja auch schon mal nachgefragt wurden, zeigen immer, nicht, dass wenn wir sozusagen keine Fiskaldisziplin haben und keine Disziplin bei der Geldmenge, wie es zum Beispiel während der NS-Zeit war, zu massiven Problemen dann realwirtschaftlich führen wird. Also da wäre ich doch sehr, sehr vorsichtig. Bei den anderen Punkten, ja, es ist eben die Frage, wie wir eben mit dem Ressourcenverbrauch, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch umgehen werden, dass das eben gewisserweise natürlich auch implizite Schulden sind, weil die Ressourcen, die wir verbrauchen, nicht mehr verbraucht werden können. Wir müssen Wege finden hin zu einer deutlich ressourcenschonenderen Wachstumsposition. Ob wir in eine Richtung Postwachstumsökonomik gehen müssen, da wäre ich mehr als skeptisch, weil ich glaube, die Postwachstumsökonomen verwechseln oft Wachstum immer mit Wachstum mit Ressourcenverbrauch. Wir werden, glaube ich, in den nächsten Jahren, und auch das mal positiv zu sehen, glaube ich, sehr viel Wachstum erleben im Bereich von Dienstleistungen, insbesondere auch vom Bereich von sozialen Dienstleistungen. Wir werden sehen, wie schnell Innovationsprozesse auch mit Hilfe von KI bei allen Schwierigkeiten, und das Fass wollen wir jetzt eigentlich in aller Breite aufmachen, aber KI wird ganz schnell ganz viele Dinge auch sozusagen bereitstellen können, was ansonsten sehr viel Ressourcen verbraucht hätte. Ne? Wenn Sie im Bereich der Arzneimittelforschung sehen, viele Menschenleben haben damit sich beschäftigt, resistente Antibiotika herzustellen. Ne? Heute wissen wir dank KI, welche Antibiotika überhaupt theoretisch noch denkbar sind, die eben gegenüber den gefürchteten Krankenhauskeimen oder Ähnlichen tatsächlich noch helfen werden. Also wir werden hier viel schnellere Bereiche sehen mit Innovationszyklen, die dann eben auch ein gewisses Wachstum nach vorne bringen, was aber eben, und darauf müssen wir eben achten, insbesondere ressourcenschonender sein wird. War jetzt nicht die Antwort auf alle Ihre Stichworte, aber zumindest vielleicht ein erster Aspekt.
Ja, Modern Monetary Theory ist auch super spannend, aber ich halte das auch für nicht überzeugend am Ende. Die Frage ist, aus meiner Sicht philosophisch denkt man immer, das ist sozusagen so eine Art Grenztheorie, die so eine Extremposition beleuchtet, und das hat wissenschaftlich auch was Hilfreiches, weil man sich dann immer fragen kann, okay, was sind die Möglichkeiten der Position dazwischen gewissermaßen, und das könnte ja einen Denkraum eröffnen. Was natürlich für mich spannender ist, sind diese Frage der impliziten Schulden oder Kosten, und da ist es tatsächlich so, dass man diese, das habe ich auch versucht zu sagen, die Klimakosten mit einbeziehen muss. ob Postwachstum oder nicht, da bin ich auch unschlüssig. Nur zur Ehrenrettung der Postwachstumsökonomen, in meinem Verständnis nach ist es so, dass sie sagen, die Entkopplung klappt halt nicht. Also das ist der Streit, den es im Moment gibt. Kann man Wirtschaftswachstum und einen Anstieg des CO2-Verbrauchs entkoppeln oder kann man das nicht entkoppeln? Und da gibt es einfach unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen zu, ob das gelingt oder nicht. Und am Ende hängt es immer daran, welche Art von Energiebereitstellung wir haben. Auch da könnten wir jetzt sehr, sehr lange drüber reden. Wichtig ist es mir aber auch, aus gerechtigkeitstheoretischer Perspektive ist nicht klar, dass man alle Schulden, die in die Zukunft gehen, monetarisieren kann. Ja? Also sowas wie, es ist nicht klar, bis zu welchem Punkt man zum Beispiel faire Bildungschancen monetarisieren kann. Das hat eine monetäre Seite, es hat aber auch eine andere Seite, nämlich eine Frage, wie denken wir uns als Gesellschaft, wie solidarisch denken wir uns, wie denken wir kleine Kommunen, in denen sozusagen Eltern gemeinsam ihren Kindern helfen, Bildungsdefizite auszugleichen und so weiter und so fort. Ja? Und da ist dann sozusagen die ökonomische Ebene, die Stabilität eher die Grundlage dafür, dass da so etwas wie sozialer Zusammenhalt etc. entsteht. Und die Ebene muss man aber natürlich dann mit berücksichtigen. Nur, und da haben die Makroökonomen einfach einen sehr, sehr starken Punkt, ja, wenn die Wirtschaft nicht stabil ist, dann ist es offensichtlich so, dass all das andere auch nicht funktionieren wird, weil instabile Wirtschaften auf jeden Fall zu einer Entsolidarisierung und fehlendem sozialen Zusammenhalt führen. Das ist also der negative Zusammenhang ist doch relativ robust.
So, ich blicke zu meinem Kollegen, Herrn Dabrowski. Haben wir etwas Spannendes bei Frag jetzt?
Ja, es sind sehr viele Fragen eingegangen. Einige sind aber auch schon beantwortet worden. Jetzt zum Beispiel zu der Modern Monetary Theory. Da ist ja jetzt ausführlich geantwortet worden. Die wurde ja auch angesprochen. Aber was wohl ganz neu ist, eine andere Gerechtigkeitsdimension, die wohl, glaube ich, auf dem Podium noch nicht angesprochen wurde. Wie integrieren Sie das Konzept der Leistungsgerechtigkeit in Ihren Ansatz?
Das fällt mir leicht, ne? Weil im Prinzip beruht natürlich der Gedanke der sozialen Marktwirtschaft zunächst einmal auf dem Gedanken der Leistungsgerechtigkeit. Ne? Und wenn ich dann mit meinen Studierenden über Leistungsgerechtigkeit rede, hört sich das immer gleich nach Burnout an. Aber das ist eigentlich nicht dabei gemeint bei Leistungsgerechtigkeit, sondern Leistungsgerechtigkeit, versuche ich mal so zu erklären, das Gegenstück von Leistungsgerechtigkeit ist nicht Leistungsungerechtigkeit oder nicht Leistungsgerechtigkeit, sondern das Gegenteil davon ist, sind Privilegien. Der Clou der Leistungsgerechtigkeit, so wie er zumindest in ökonomischen Ansätzen verstanden wird, ist, dass die Menschen tatsächlich die Möglichkeit bekommen sollen, ihre Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten, ihr Können in die Gesellschaft, ihre Leistung einbringen zu können. Das ist und dann natürlich auch entsprechend dieser Leistung, die sie eingebracht haben, gegebenenfalls entlohnt zu werden, bei aller Notwendigkeit eben auch von sozialen Ausgleichsmechanismen und Ähnlichem mehr. Aber natürlich funktioniert ein Markt, ein Wettbewerb darüber, dass Menschen Ideen haben, dass Menschen kreativ sind, dass Menschen Leistung haben. Und darüber wird eben jemand auch entlohnt. Ja? Jemand, der eine kreative Idee hat, der weiß, wie man möglicherweise ressourcenschonender XY herstellen kann, dann soll der auch dafür belohnt werden. Und der soll eben nicht belohnt werden, und das sind Privilegien, nur weil er eben als Sohn reicher Eltern gestartet ist oder weil es eben immer schon so war, dass diejenige dort Bürgermeister ist und dann eben auch bestimmte Privilegien hat. Ich glaube, das ist der Gedanke der Leistungsgerechtigkeit. Und ich glaube, Leistungsgerechtigkeit ist ein ganz wesentlicher Motor für moderne Marktgesellschaften, weil sie eben dem Wettbewerb, und Wettbewerb hat Innovationskraft, Wettbewerb hat auch ein Entmachtungselement, weil jemand mit neuen Ideen auch die Machtposition von anderen angreifen kann. Ich glaube, Leistungsgerechtigkeit ist ein ganz zentraler Beitrag für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Also von daher sehe ich da kein Problem, den zu integrieren.
Was sagt die Philosophie?
Wie viel Zeit haben wir noch? Also es ist so, dass, ich versuche es ganz kurz zu machen, philosophisch ist hoch umstritten, ob der Leistungsbegriff leistungsfähig ist oder nicht. Es gibt doch ziemlich viele Philosophen, die denken, dass wir keinen belastbaren Leistungsbegriff entwickeln können. Zum Beispiel John Rawls hat gedacht, das geht nicht, weil man dann immer Dinge als eigene Leistung verbucht, um es jetzt mal ökonomisch zu sagen, die in Wahrheit gar keine eigene Leistung sind, sondern eben auf Glücksfaktoren beruhen, wie eben das Elternhaus, irgendwelche zufällige Verwerfungen an Märkten, ja, Corona, der Pakethandel hat zugenommen und so, ja, also solche Zufälligkeiten oder auch angeborene Talente, das ist für Rawls der Hauptpunkt, ja, er meint ganz viel von dem, was wir tun, beruht auf angeborenen Talenten. Und eigentlich dürften wir, wenn wir den Leistungsbegriff streng nehmen, das uns nicht anrechnen. Ja? Dass ich gut bin in Mathe, hat was auch mit Talent zu tun und da habe ich jetzt nichts für getan, sondern die Gene, da haben meine Eltern ein bisschen was für getan, aber auch nicht so viel. Ja? Also das ist, da sagen die dann, das ist kein guter, den gibt es einfach nicht. Es gibt keinen praktikablen Leistungsbegriff. Das glaube ich nicht. Ich glaube, den gibt es schon. Ich glaube, die Reichweite ist nicht so groß, wie viele Ökonomen das denken. Aber ich glaube, es gibt den. Den müssen wir austarieren. Und das ist eben ein praktischer Begriff. Ich glaube auch, dass wir Talente mit reinnehmen können. Und dann müssen wir eben fragen, was sind denn so die Hemmnisse dafür, dass Leistung nicht die Rolle spielt, die sie spielen sollte. Das ist der erste Punkt. Und dann wird man eben sehen, keine faire Chancengleichheit ist dann das Schlagwort. Ja, also wir haben nicht alle faire Chancen, unser Leistungspotenzial auszubilden. Und das ist dann ungerecht, ne, wenn es vom Elternhaus abhängt beispielsweise oder so, oder wie gut die Lehrerinnen sind oder so. Das Zweite ist, ist es so, dass die gesellschaftlichen Strukturen so sind, dass sie tatsächlich Leistung belohnen. Und auch da gibt es natürlich viel Kritik dran, dass viele sagen, ja, zum Beispiel Märkte mit extrem schwierigen Marktzugängen oder so, oder Oligopolen sind so, dass da gar nicht Leistung entlohnt wird, sondern da werden machtbasierte Erfolgsprämien ausgezahlt. Und auch da müsste man dann eben korrigieren, weil wenn ich sozusagen Marktführer bin und ich kann verhindern, dass andere auf den Markt drängen, dann kann ich viel Geld für meine Ware verlangen, aber es ist so, dass ich da jetzt nicht besonders viel für leiste, sondern ich kann diese Marktmacht ausnutzen, jetzt ganz plakativ gesagt. Auch das ist dann ein Problem für den Leistungsgedanken. Und der dritte Punkt, dann bin ich auch fertig, ist zu sagen, dass Leistung ein relevantes Gerechtigkeitsprinzip unter anderen ist. Und das ist eine Idee, die zum Beispiel Amartya Sen stark macht und der sagt, bei Verteilungsfragen müssen wir A, Leistung, B, Bedürfnis und drittens Mehrwert für die Gesellschaft berücksichtigen. Das finde ich auch interessant, da können wir auch lange drüber diskutieren, denn Leistung und Mehrwert sind nicht immer dasselbe. Ja? Es kann sein, dass ich bestimmte Leistungen erbringe und die auch honoriert werden, aber der gesellschaftliche Mehrwert davon gar nicht so hoch ist.
Sehe schon, da könnten wir auch noch richtig viel diskutieren. Ich würde jetzt noch eine Saalfrage dran nehmen und dann müssen wir leider schon ans Ende denken.
Also mein Name ist Johannes Rauter, ich bin Volkswirt. Und Sie haben ja im Wesentlichen nicht über Schulden geredet, sondern über eine wünschbare Gesellschaft. Frau Nussbaum oder Ihre letzte Folie hat ja gezeigt, was wünschbar wäre. Jetzt kann man sagen, wir sind ja nicht bei Null. Und wenn wir die 27 europäischen Länder ansehen, von Bulgarien bis Schweden, so sind diese Bedürfnisse auf unterschiedlichen Niveaus schon befriedigt. Wir haben aber hier, wenn wir von Deutschland reden, das Gefühl offenbar, es ist noch vieles im Argen. Die Frage ist ja, jeder würde diese Aspekte des sozialen Lebens begrüßen. Real dominant wird es aber nicht umgesetzt. Liegt es am Geld oder liegt es an der Einsicht?
Vielen Dank.
Vielleicht erstmal einen Punkt. Ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe. Ich glaube, Schritt eins ist erstmal, ich glaube, es ist wichtig, was Sie gesagt haben, dass wir durchaus auch ein gewisses Maß an Optimismus beziehungsweise auch ein gewisses Maß an Zufriedenheit haben sollten, weil wir leben immer noch in einem Land, in dem es sich sehr gut leben lässt. Und ich glaube, das ist etwas, was viel zu wenigen klar ist. Wir haben bei allen Schwierigkeiten ein sehr solides Gesundheitssystem. Wir haben bei allen Schwierigkeiten durchaus noch ein Schulsystem, was funktioniert. Wir haben eine gute Absicherung im Fall der Arbeitslosigkeit und so weiter und so weiter. Verglichen mit vielen anderen Volkswirtschaften leben wir auf einem sehr hohen Niveau. Und ich glaube, das muss uns auch immer wieder mal bewusst werden in Zeiten der Krise, in dem wir tatsächlich leben, dass wir eben wirklich in einem wunderbaren Land mit sehr vielen Möglichkeiten leben. Ich glaube, der Schritt ist ganz wesentlich. Und das bringt mich dann zu Ihrem zweiten Punkt. Ist es die Einsicht oder das Geld? Naja, ich glaube, es ist primär die Einsicht und nicht so sehr das Geld. Ich meine, natürlich ist es wesentlich, dass eine Marktwirtschaft funktioniert, um einfach Potenzial herzustellen, um eben möglicherweise eben auch Dinge zu finanzieren. Aber das war das, was ich mit meinem ersten Punkt von den 8 oder 9 Punkten hatte. Es geht um Priorisierung. Und Priorisierung bedeutet, dass wir Einsicht haben müssen und dass wir wir verstehen müssen, das fällt uns Volkswirten leicht, dass wir in Opportunitätskosten denken müssen, dass wir eben uns klar sein müssen, das Geld, was wir für eine Sache ausgeben, können wir nicht noch für eine andere Sache ausgeben. Und wenn finanzieller Spielraum begrenzt ist, müssen wir überlegen, wie priorisieren wir. Und ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine Debatte darüber, was sind denn tatsächlich die Aufgaben. Und Sie hatten es eben aufgegriffen, nicht? Und das Deutschlandticket ist so sinnbildlich, aber nicht? Wenn man sieht, aus sehr politisch opportunen Gründen wurde das erste Gesetz, wo die CDU gesagt hat, das tragen sie mit, weil es halt so eine große Beliebtheit in der Bevölkerung hat. Aber es ist natürlich vollständig irrsinnig, sowas mitzutragen in Zeiten, wo die Gelder so knapp sind. Ne? Und das heißt nicht, dass man nicht darüber nachdenken sollte, wie wir Menschen mit weniger Einkommen möglicherweise eine Chance geben, vielleicht günstiger öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Das bedeutet auch nicht, dass man über die Vereinheitlichung von Tarifsystemen nachdenken sollte. Aber es ist natürlich Wahnsinn, wenn man bedenkt, welche Aufgaben tatsächlich anstehen. Also von daher wäre ich beim Team Einsicht und nicht so sehr beim Team Geld, dass wir wirklich genau diese Debatten führen müssen. Und das erinnert mich an eine Aussage des Philosophen Klaus Dirksmeier, der mal, finde ich, sehr schön gesagt hat, in seinem Buch Qualitative Freiheit, abwägen kommt vor abwiegen. Es geht darum, zunächst mal zu überlegen, wo wollen wir denn hin? Und ich glaube, das ist auch sehr kompatibel mit dem Fähigkeitenansatz. Also was wollen wir denn tatsächlich erreichen, als zunächst zu fragen, was ist denn der finanzielle Spielraum? Und ich glaube, das ist eben auch wichtig. Wenn wir die Schuldenbremse diskutieren, geht es nicht so sehr darum, zu überlegen, sind es jetzt 0,35 des BIP oder sollen wir es noch auf 0,41 vielleicht erhöhen, sondern die Frage, was wollen wir denn tatsächlich erreichen vor der Maßgabe, dass wir trotzdem irgendwie unsere Staatsfinanzen so handeln müssen, dass sie auch handelbar bleiben. Aber ich gebe ihm völlig recht, es geht um Einsichten und Diskussion, was wir denn tatsächlich eben priorisieren wollen.
Ja, vielleicht noch zwei Bemerkungen. Das erste ist, dass es mit dieser Frage, geht es uns nicht eigentlich super gut und ist es nicht Jammern auf hohem Niveau? Finde ich total spannend. Und der Fähigkeitenansatz kann es, glaube ich, helfen zu verstehen, dass die Antwort Jein bedeutet. Also einerseits ja, andererseits nein. Weil es bei ganz vielen Grundfähigkeiten ja tatsächlich so ist, dass die bei uns sehr viel stärker gesichert sind, als es in ganz vielen anderen Ländern auf der Welt ist. Das muss man immer berücksichtigen und auch sehr viel stärker, als es in der Vergangenheit war. Ja, also diese Entfaltungskraft des Kapitalismus, sage ich jetzt mal, in den letzten 300 Jahren ist ja enorm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man bei Nussbaum auch sehr gut sehen kann, viele dieser Grundfähigkeiten haben einen sogenannten relationalen Aspekt. Ja, also denken wir an die Wohnsituation. Natürlich ist die Wohnsituation der allermeisten Menschen in Deutschland sehr viel besser, als es auf der Welt insgesamt ist und als es in der Vergangenheit war. Aber wenn wir diesen Gedanken ernst nehmen, am Ende geht es darum, als gleichrangige Gesellschaftsmitglieder selbstbestimmt leben zu können, sehen wir, das Wohnen ist nicht nur sozusagen eine individuelle Ausstattung mit Grundgütern, sondern es hat auch etwas mit relationalen Aspekten zu tun. Haben Kinder zum Beispiel ein Kinderzimmer, in dem sie spielen können oder nicht und so etwas. Ja, und diese relationalen Aspekte, die machen die Antwort wiederum schwierig. Ja, weil man dann eben sagen muss, dass auch Menschen, die eigentlich ein sehr hohes individuell betrachtet Wohlstandsniveau erreicht haben, relational betrachtet vielleicht gar nicht so ein angemessenes Wohlstandsniveau in unserer Gesellschaft haben. Und da kommt jetzt für mich die Frage der Priorisierung aus einer gerechtigkeitstheoretischen Perspektive rein. Wie schaffen wir das denn, sozusagen die Anliegen so zu priorisieren, dass wir wirklich dahin gehen und sagen, okay, da sind die relationalen Grundfähigkeiten, beispielsweise im Bildungssektor, in der Mobilität, im Wohnen, nicht hinreichend gestärkt. Und da würde ich auch zustimmen, da sind diese Gießkannenmaßnahmen, die politisch so beliebt sind, nicht die richtigen. Anderes Beispiel, das mir spontan einfällt, Berlin, Kita, kostenfrei für alle, NRW, Kita, Kosten gestaffelt nach Einkommen der Eltern. Da scheint mir das zweite Prinzip klarerweise am Ende das solidarischere zu sein. Ne?
Man sieht, wir hätten hier noch sehr, sehr viel zu diskutieren. Leider ist die Zeit jetzt vorbei. Ich möchte allerdings noch eine finale Frage stellen. Wir haben jetzt gemerkt, es ist sehr viel zu bedenken. Aktuell scheint die Lage auch oft sehr verfahren. Man fragt sich, ist ein Kompromiss noch möglich? Gibt es denn irgendwas, was Sie mit uns mit auf den Weg geben können, was uns optimistischer stimmen könnte? Der Blick zurück in die Vergangenheit oder auch aktuelle Entwicklung. Wenn ich jetzt um ein kurzes Statement bitte, ist das vielleicht viel verlangt, aber wir versuchen es irgendwas, was Sie uns mit auf den Weg geben könnten?
Also ich glaube, der Blick zurück in die Vergangenheit hilft uns nicht sehr dabei, den Blick nach vorne zu richten, was, glaube ich, viel wesentlicher ist und so wichtig ist natürlich auch immer, ist wieder zu schauen, wo kommen wir eigentlich her. Es ist, glaube ich, wichtig, nach vorne zu schauen und ich glaube, und das war bei dem letzten Redebeitrag auch, es ist ganz zentral, dass wir eben optimistisch bleiben, dass wir uns immer wieder auch sagen, wir müssen eine Lösung finden. Ich meine, es gibt doch nichts Schreckliches, als wenn ich meiner Tochter sagen würde, die wird im Januar 18, lass mal gut sein, Tochter, das wird hier eh alles nichts mehr. Ne? Sondern ich muss natürlich immer sagen, wir müssen Lösungen finden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grundnaturell eines Ökonomen, dass man sagt, naja, wir müssen an der Stelle, wo wir jetzt stehen, ne? James Buchanan, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaft, gesagt, we start from here. Wir müssen jetzt gucken, wo stehen wir und von da aus überlegen, welche Lösungen können wir angehen und welche Lösungen sind tragfähig, welche Lösungen setzen auch Anreize so, dass wir uns tatsächlich nach vorne entwickeln. Also von daher mit gutem Grund optimistisch bleiben.
Das war das optimistische Plädoyer des Ökonomen, der Philosoph.
Ja, also manchmal braucht man halt doch den Hegel, weil der sagt dann, die Vernunft bahnt sich in der Geschichte schon ihren Weg auf sehr verschlungenen und holprigen Pfaden, aber am Ende setzt sie sich durch. Und ich glaube, dasselbe gilt auch für die Gerechtigkeit, die Zukunftsgerechtigkeit. Ja, also der Gerechtigkeitssinn bleibt. Und ich glaube, was wir im akademischen, aber auch im öffentlichen Diskurs brauchen, trotz aller Widersprüche, ist den Glauben daran, dass die allermeisten Menschen doch einen Gerechtigkeitssinn haben und er auch wirksam in ihnen ist. Ja, die Menschen sind nicht einfach nur egoistisch, sie sind nicht nur verängstigt, sondern sie haben ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit, einen Sinn für Gerechtigkeit und die Herausforderung, vor der wir stehen, ist, das sozusagen wieder zum Vorschein, zum Leuchten zu bringen, wie Kant sagen würde.
Das sind doch wunderschöne Abschlussworte, oder? Damit darf ich mich sehr herzlich nochmal bei Ihnen beiden bedanken. Vielen Dank für die vielen Anregungen. Sie haben uns viel mitgegeben, auch zu diskutieren, viel neue Anregungen begeben. Danke, dass Sie gekommen sind. Und auch Ihnen vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie Fragen eingereicht haben. Wir hatten wieder mehr Fragen, als Zeit war. Ich hoffe, da ist keiner enttäuscht, sondern vielleicht haben Sie auch aus anderen Fragen sehr viel mitnehmen können. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg. Passen Sie auf sich auf und kommen Sie bald wieder. Wir freuen uns.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.